Unser Predigtext für heute Morgen greift einige Grundaufgaben von Gemeinde auf und zeigt, was sie so praktisch bedeuten können. Obwohl es eigentlich gar nicht direkt um Gemeinde geht im ersten Moment. Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte Kapitel 3 ab Vers 1. Dort steht: Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Das ganze Volk im Tempel beobachtete, wie der Geheilte sich eng an Petrus und Johannes hielt. Und alle folgten ihnen voll Staunen in Jesu Ohren. Petrus aber sagte zu dem Volk, das dort zusammengeströmt war: Ihr Männer von Israel, warum staunt ihr? Was starrt ihr uns so an? Denkt nur nicht, wir hätten aus eigener Kraft oder durch unsere Frömmigkeit erreicht, dass der Mann hier gehen kann. Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Jesus seinen Vollmächtigen durch dieses Wunder verherrlicht. Soweit dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Aus diesem Abschnitt wird einerseits deutlich, dass nicht die Jünger aus ihrer Macht heraus gehandelt haben, dass sie irgendetwas konnten und vollbracht hätten aufgrund besonderer Frömmigkeit oder besonderem Einsatz, dass sie das Wunder gewirkt hätten, sondern dass es eben Gott ist, der durch sie gehandelt hat. Er hat vorbereitet, er hat ausgeführt und er hat sogar die beiden oder die drei zusammengeführt. Und andererseits wird deutlich, welche Taten Gott durch uns Christen tun möchte. 3 wichtige werden in unserem Text genannt, wenn man genau hinschaut. Jesus möchte durch uns handeln, indem wir nämlich uns Menschen zuwenden, indem wir ihnen helfen und indem wir sie aufnehmen. Das ist das Erste, sich den Menschen zuzuwenden. Der Predigtext beginnt ja ganz gewöhnlich, nichts Besonderes, ohne jede Dramatik. Petrus und Johannes gehen wie gewöhnlich in den Tempel. Das ist Alltagsgeschehen für sie. Sie wollen dort beten, wie immer. Es wird nicht davon berichtet, dass sie sich auf irgendwas Besonderes vorbereitet hätten oder dass sie eine Vorahnung gehabt hätten. Es ist eben ihr normaler Alltagsablauf, in dem der Gelähmte und schließlich auch das Wunder Gottes hineinkommt. Das Entscheidende ist eben, dass sie offen dafür sind, für das Wirken Gottes in ihrem Alltag. Und es ist auch der normale Alltagsablauf des Gelähmten, der plötzlich hier eine wunderbare Wendung nimmt. Er war von Geburt an gelähmt und ist es seit Kindheit gewöhnt, dass man ihn eben an eine Stelle absetzte, damit er für seinen Lebensunterhalt bettelte. Tag ein, Tag aus. Es gehörte für ihn zu seinem Leben dazu, dass er darunter zu leiden hatte, dass die Gesellschaft ihn ausgrenzte, dass er nicht dazugehörte, dass er als minderwertig galt und nach den damaligen religiösen Vorstellungen sogar als gottesunwürdig. Zu der Zeit dachte man nämlich, dass solch ein schlimmes Leiden ein Zeichen dafür war, dass Gott nicht die Nähe von diesen Menschen sucht und haben wollte. Es war eine große Schuld, die ihn von Gott trennte. Jesus hat das später revidiert und gesagt, das hat damit nichts zu tun. Aber damals dachte man das an dieser Stelle. Viele Menschen immer noch. Und aus diesem Grund war es ihm auch nicht mal gestattet, den Tempel Gottes zu betreten, als Gottesunwürdiger. Zumindest weil die Leute das sagten. Und so war er nicht nur aus dem gesunden Leben abgeschnitten und die Gesellschaft für ihn unerreichbar, sondern eben auch die Nähe Gottes war für ihn unerreichbar. Und deswegen rechnete er auch nichts, mit nichts anderem mehr als ein paar Almosen, die man in seine Hand legte, auch eben von Johannes und Petrus. Es war seine Erfahrung und er war es auch gewöhnt, dass die Leute ihn dabei nicht mehr anblickten oder dass jemand Mitleid mit ihm hätte und ihm deswegen was. Er wusste, das Geben von Almosen gehörte zur religiösen Pflicht. Damit verdienten sich die Leute etwas vor Gott. Deswegen hat er sich wahrscheinlich auch bewusst vor den Tempeleingang gesetzt. Dort war das religiöse Gewissen wahrscheinlich am stärksten und drückte am leichtesten auf den Geldbeutel. Er gehörte zu den Menschen, die weder geliebt noch erwünscht waren. Gegen sie konnte man nichts machen, aber man musste sie auch hinnehmen. Und man versuchte sie möglichst nicht zu bemerken. Man gab etwas im Vorbeigehen. Und etwas anderes erwartete er auch nicht von Petrus und Johannes. Doch die beiden waren eben doch ganz anders. Anders als die anderen Menschen, die vorher mit ihnen vorbeigingen. Nicht, weil sie besonders viel gaben, denn sie gaben ihm ja gar kein Geld. Das Außergewöhnliche an den beiden war in dem Moment, dass sie sich ihm zuwandten. Dass sie ihn anschauten, sie mit ihm sprachen, sich mit ihm abgeben, sich für ihn interessierten. Sie nahmen Kontakt mit ihm auf, mit ihm diesen für alle anderen wertlosen, störenden, lästigen, möglichst unsichtbaren Außenseiter. Die beiden Jünger brechen von ihrer Seite aus diese gesellschaftliche Mauer ein. Sie forderten nicht von ihm, dass er vorher einen Job haben muss oder wenigstens eine akzeptable Erscheinung oder irgendwas Besonderes mitbringen müsste. Sie forderten nicht, dass er besonders sympathisch und interessant sein musste. Sie nahmen ihn an, wie er ist. Sie suchten den Kontakt zu ihm, obwohl er es nicht einmal erwartet hat. Und da sie Gottes Boten sind, bringen sie zu ihm sogar die Nähe Gottes, die für ihn selbst unerreichbar schien. Warum verhalten sich die Jünger so ganz anders als die vielen hundert Menschen vor ihnen? Was bewegte sie dazu? Was nahm ihnen die Angst, sich auf einen gesellschaftlichen und religiösen Außenseiter derart einzulassen? Die beiden Jünger hatten eben bessere Augen. Sie sahen in dem Gelebten nicht nur einen armen Krüppel, so wie die Menschen damals dachten, sondern sie sahen einen Menschen, den Gott unendlich liebt. Sie sahen in ihm schon den neuen Menschen, den Gott aus ihm machen würde. Sie sahen keine hoffnungslose Situation, sondern den gnädigen Gott und seine unendliche Macht. Und sie sahen die Tat, die Gott durch sie vollbringen wollte. Und sie taten sie. Und ich glaube, das ist das, was wir an diesem Text von ihnen lernen können. Gott möchte auch durch uns vielen Menschen begegnen. Vielleicht lassen wir das oft gar nicht zu. Unbewusst. Sind da vielleicht Ängste oder Vorurteile, die wir irgendwie aus der Gesellschaft immer übernehmen? Die offizielle Einstellung der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderung, wie den Gelähmten in unserer Geschichte, hat sich jetzt zum Glück seit der damaligen Zeit wesentlich verbessert. Nicht nur, weil es in vielen sozialen Einrichtungen geht, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die man ihnen bereitgestellt hat. Doch im persönlichen Kontakt zu den Menschen mit Behinderung und im Denken über sie ist vieles dann doch noch da. Gibt es viele Vorbehalte? Gibt es Ängste? Gibt es zu wenig Berührungspunkte, die man auch sucht? So dass man sich oft kein eigenes Bild macht über den Menschen selbst. In unserem Text geht es um die Lebensgeschichte eines Behinderten. Doch eigentlich geht es gar nicht um seine Behinderung, auch wenn sie ja letztlich geheilt wird und wenn es um ein Wunder geht. Sondern es geht generell um einen Menschen, der eben ausgegrenzt ist, der hilfsbedürftig ist oder mit dem sich andere einfach schwer tun. Und wie ihm dann trotzdem die Jünger begegnen. Die Frage für uns ist also, wie wir grundsätzlich mit jedem Menschen umgehen. Ganz besonders mit denen, die vielleicht ausgegrenzt sind oder die Hilfe brauchen oder auch die wir normalerweise nicht so leicht sehen und auf die wir so leicht suchen. Wenn wir mit dieser Frage in die Welt gehen, dann werden wir schnell entdecken, wem wir uns zuwenden sollen, wem Jesus durch uns begegnen will. Vielleicht mal so ein paar Personengruppen, die man exemplarisch einfach nehmen kann für viele andere. Kinder, die gehören natürlich nicht grundsätzlich zu denen, die Hilfe brauchen oder ausgegrenzt sind. Aber eigentlich schon, wenn man genau hinkommt. Sie brauchen Begleitung und Anleitung von uns Großen und sie werden oft unbewusst an den Rand gestellt. Wir werden ausgegrenzt aus den Themen und aus unserer Erwachsenenwelt. Und das merken sie schon. Viele können sich nicht wirklich gut auf sie einlassen. Oder sozial schwache Menschen, und damit meine ich nicht automatisch Arbeitslose oder Menschen mit wenig Geld, sondern ich meine, auch wenn das manchmal dann in Einklang kommt, das kann schon passieren, sondern ich meine Menschen, deren soziale Grundbedürfnisse, also nach Zuneigung, nach Anerkennung, nach Liebe und Wertschätzung und viele mehr nicht annähernd genug erfüllt werden, die nicht so dieses soziale Umfeld haben können, die nicht selten dann stärkere Probleme bekommen, ein richtiges Verhältnis auch mit sich und anderen zu finden. Und das gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten. Oder Jugendliche, sie gehören nicht grundsätzlich zu den ausgegrenzten Menschen, aber besonders während der Findungszeit, in der Pubertät, da brauchen sie Zuwendung von uns als Eltern, Familie und auch als Gemeinde und Gesellschaft, obwohl wir schwer mit ihnen umgehen können, weil uns das so fremd geworden ist. Damit sie sich entfalten können als Person, als Persönlichkeit, damit sie der werden können, der sie sind, was Gott in sie hineingelegt hat. Und auch nicht zu vergessen, die älteren Menschen, sie können schnell ausgegrenzt sein, weil sie nicht mehr so können, weil sie nicht dabei sein können, weil sie nicht mehr so gebraucht werden können, weil sie manchmal der technische Fortschritt abhängt, weil sie manches nicht so nachvollziehen können. Und hier ist unsere Zuneigung in Form von Verständnis und Hilfe ganz besonders wichtig. Und natürlich gibt es auch viele andere Menschen, die eigentlich dazugehören, denen Gott durch uns begegnen möchte, was vielleicht gar nicht so einfach für uns ist. Und das sollte nur eine Anregung sein, zum Nachdenken, zu welchen Menschen wir vielleicht von Gott gesandt haben. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, es geht darum, den Menschen zu helfen. Wie Petrus und Johannes den Gelähmten helfen, das betrifft ja alle Erwartungen, die er je gehabt hat. Statt von diesen erwarteten Almosen erhält er eine umfassende Heilung, eigentlich muss man sagen, seines ganzen Lebens. Zuerst ist der Körper von ihm geheilt, aber das bedeutet auch, dass er wieder einer Arbeit nachgehen kann. Dass er wieder gesellschaftlich integriert wird. Auch religiös, diese Ausgrenzung ist beseitigt. Das bedeutet für ihn ein komplett anderes Leben. Und die Macht zur Heilung ging dabei nicht von den Aposteln selbst aus. Petrus stellt das ja in dieser Predigt, die ich noch mit reingenommen habe, in diesem Abschnitt, ganz eindeutig klar. Dieser Mann wurde geheilt, weil er an die Macht von Jesus glaubte. Es war Jesus, der hier geholfen hat. Und das Wunder ist ein Zeichen dafür, dass Jesus die Macht hat, jeden Menschen zu verändern. Und die Apostel konnten nicht so einfach über die Macht Gottes verfügen. Und ein Wunder. Das konnte nur keiner. Und wir auch nicht. Vielleicht hat auch bisher von uns niemand jemandem durch ein Wunder geholfen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und wenn Gott nun durch uns helfen will, wie wird er das dann tun? Entscheidend weiter hilft uns, glaube ich, die Aussage von Petrus, der sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das will ich dir gern geben. Und Petrus spricht hier nicht von der Wunderkraft, sondern eben von den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. In seinem Fall war es die Gabe der Heilung. In unserem Fall ist es vielleicht was anderes. Vielleicht haben wir nicht diese Gabe, aber dafür andere Gaben, die auf andere Weisen Menschen helfen, zu Gott zu führen, ein anderes Leben zu führen. Dass sie Heilung in anderen Bereichen ergeben. Zum Beispiel wäre da die Gabe der Seelsorge. Ein offenes Ohr, das signalisiert, du bist wertvoll, Gott hat dich lieb, ich bin für dich da. Eine Begleitung in schwierigen Zeiten oder zurechtweisend auf den richtigen Weg. Auch die Gabe der Gastfreundschaft, die jemanden annimmt und aufnimmt, wie er sonst vielleicht vorher noch nicht erlebt hat. Ein erster Schritt in eine Gemeinschaft, die ihm vielleicht fehlt. Und selbst die scheinbar trockene Gabe des Lehrens kann eine ganz wichtige Lebenshilfe sein. Da muss es nicht nur ums Glaubensinhalte gehen, das kann einfach die Nachhilfestunde, sagen wir mal, in Mathe sein. In der plötzlich ein Jugendlicher merkt, ich bin das dem anderen wert, dass der sich mit mir hinsetzt und obwohl ich so schwer von KP bin, der sich die Zeit nimmt und mich so lieb hat, der sich für mich einsetzt. Das ist eine Wertschätzung einer Person, die er sonst vielleicht nicht erfährt. Das ist Hilfe zum Leben, selbst dann, wenn er später mal den Langbruch gar nicht braucht. Und noch etwas macht Petrus, um den Menschen zu helfen. Er predigt. Die Menschen staunen über das Wunder und versuchen, sich einen Reim darauf zu machen. Und Petrus sagt ihnen, was sie wissen müssen. Die körperliche Heilung reicht als Hilfe für die Menschen längst nicht aus. Und Petrus lässt es nicht dabei. Sie müssen von Jesus und dem Leben mit ihm erfahren. Sie müssen von dieser umfassenden Heilung, gerade auch in der Beziehung mit Gott, erfahren. Wenn wir bereit sind, dass Jesus durch unsere Taten anderen Menschen helfen will, dann sollten wir uns fragen, wie er das vielleicht tun möchte. Welche Gaben hat er uns gegeben? Welche Aufgaben vielleicht damit verknüpft? Welche Gelegenheiten sucht er vielleicht auch? Es kann ein Gabentest sein, es kann eine große Hilfe sein, ein erster Schritt in die richtige Richtung, und wir haben das ja schon mal gemacht. Oder ich bete halt konkret darum, dass Gott mich herausfordert in Situationen, dass ich merke, da habe ich Mut hier dafür. Ein Beispiel: viele Menschen, die die Gabe der Seelsorge haben, erleben es dadurch, dass sie merken irgendwann, es sprechen mich immer wieder Leute an, die mit ihren Problemen, die mit ihren Sorgen oder die sich mir einfach anvertrauen. Und ich probiere es einfach aus. Ich erfahre Bestätigung dadurch, dass es gelingt und dass Gott das segnet. Wichtig ist, dass ich eben meine Gaben auch einsetze. Dafür hat sie Jesus mir gegeben. Deshalb ist es gut herauszufinden, wo du mit deiner Gabe auch gebraucht wirst. Vielleicht sind da Nachbarn, bei denen man erst auf den zweiten Blick merkt, welche Hilfe sie brauchen, wo sie meine Hilfe vielleicht benötigen. Da gibt es vielleicht Ehepaare oder Singles, die in Krisen stecken, die Begleitung brauchen. Das sind ältere Menschen, die es einfach nötig haben, dass man sich mit ihnen unterhält. Oder die praktische Hilfe brauchen. Da gibt es Menschen, die nur gut beten können oder überhaupt beten können, wenn ich vielleicht mit ihnen bete oder so ein Startschuss zumindest. Und da gibt es Menschen, die wirklich sich dann öffnen, wenn ich mit ihnen rede. Und natürlich gibt es Einrichtungen, in denen ich meine ganzen Gaben auch einsetzen kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Und an einem dieser Plätze möchte Jesus dich gebrauchen. Und das Dritte, was wir hier sehen, ist, es ist wichtig, die Menschen aufzunehmen. Der gelähmte Mann, der nun geheilt, schließt sich den beiden Jüngern an. Und die beiden verwehren ihm das nicht. Sie gehen in den Tempel, wie immer, und er geht mit. Und sie nehmen ihn. Jetzt darf er ja. Jetzt ist er geheilt und damit nicht mehr vom Tempel und von der Begegnung mit Gott ausgeschlossen. Jetzt ist er vielleicht auch viel offener dafür. Er geht zum Volk Gottes und jetzt auch für die Öffentlichkeit wieder. Schließlich gehen sie in die Salomon. Das war der Treffpunkt der Christen damals. Und der ehemals Gelähmte geht mit und wird ein Teil von ihm. Und es ist für alle ganz klar, Gott hat ihn angenommen. Er ist sogar geheilt. Also nehmen die ihn auch auf. Die Frage, ob er vom Typ, von seiner Art zu glauben, zu beten oder zu singen, zum Rest der Gemeinde passt, das wird hier gar nicht gestellt. Gott hat ihn aufgenommen. Und so wird er ganz selbstverständlich auch von ihm aufgenommen. Es gibt ja so dieses Kinderlied, das wir auch schon mal gesungen haben. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach und niemand zu fein. Es ist niemand zu gut und es ist niemand zu schlecht. Es ist niemand zu schuldig und niemand zu gerecht. Gott öffnet jedem die Tür. Das Lied redet davon, dass Gott wirklich jeden annimmt, der mit ihm leben will. Und Gott möchte gerne, dass wir das aufnehmen. Wer zu Gott gehört, gehört auch zu seiner Gemeinde, egal wer da kommt. Was wäre, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Obdachloser plötzlich kommen würde? Oder ein Alkoholiker, und ich meine nicht einen, der schon trocken ist, sondern der nach wie vor ein Problem damit hat. Der vielleicht sogar schon so lange dabei ist, dass man ahnen kann, der wird es wahrscheinlich nicht los. Was wäre, wenn jemand kommen würde, der sich zwar für ein Leben mit Jesus interessiert, sich vielleicht sogar entschieden hat schon, aber die Vorstellung von christlicher Lebensweise noch gar nicht nachvollziehen kann. Die ganz andere moralische und unmoralische Vorstellung hatte, vielleicht die ihn geprägt hat. Und man sagt ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht. Wie würden wir einem Neuen in der Familie Gottes begegnen? Freuen wir uns auf sie? Haben wir Befürchtungen? Dann gehen wir doch damit zu Gott. Lassen wir jemanden in unsere Gruppe hinein oder sind wir doch eine Clique, die für andere unzugänglich ist? Nehmen wir jeden Neuen herzlich und vorbehaltlos auf? Jeder kann so kommen, wie er ist. Oder gibt es doch in unseren Gedanken unbewusst Vorstellungen, die zu erfüllen sind. In einem Buch las ich von einem Pfarrer, der einmal einen Mann beerdigen musste, der über 60 Jahre lang keine einzige Kirche betreten hatte. Von den Hinterbliebenen erfuhr er dann die traurige Geschichte des Mannes. Er war in einer sehr ärmlichen Familie aufgewachsen. Ein Freund nahm ihn eines Tages zum ersten Mal mit in die Kirche. Er war begeistert von den Liedern, von den Geschichten. Doch nach dem Kindergottesdienst nahm ihn eine Dame beiseite und sagte ihm, also mein Junge, also mit diesen zerlumpten Kleidern komm doch bitte nicht noch einmal in die Kirche. Es ist doch das Haus Gottes. Der Junge hatte damals keine anderen Kleider. Und so kam er nicht noch einmal wieder, 60 Jahre. Manche Dinge sind für uns als Christen selbstverständlich und für andere sind sie neu. Vielleicht sogar eine große Herausforderung oder manchmal eine unüberwindbare Hürde. Dinge, an denen sie ihr Leben lang arbeiten. Wenn Gott einen Menschen aufnimmt, so wie er ist, dann dürfen wir keine anderen Bedingungen machen. Wir sollen die Menschen genauso aufnehmen und ihnen Heimat geben, so wie Gott uns auch aufgenommen hat, ohne Bedingungen und Heimat gegeben hat. So setzen wir ja auch unseren Auftrag um. Liebe deinen Nächsten. Und diese Liebe meint nicht Sympathie, die davon abhängig ist, ob mir jemand gefällt oder nicht, sondern es ist ein Entschluss, den ich treffe. Mein Entschluss, für den anderen da zu sein, dass es ihm gut geht, sich ihm zuzuwenden. Jesus möchte Menschen begegnen und ihnen helfen. Und Jesus möchte das durch uns tun. Wir haben auch unsere Grenzen, aber Gott möchte helfen, uns auf diese zu überwinden. Und deswegen sollten wir uns den Menschen zuwenden, die er uns auf unseren Weg stellt. Wir sollten ihnen helfen, wo sie Hilfe brauchen, mit den Gaben, die Jesus uns gegeben hat. Und wir sollten sie aufnehmen, wie Gott sie in seiner Gemeinde längst aufgenommen hat. Diese drei Taten der Gemeinde werden hier nochmal sichtbar in diesem Text. So, wie sich Jesus Gemeinde vorstellt. Wollen wir nicht auch solch eine Gemeinde sein? Amen.